herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ja, schön, dass du dabei bist bei einem neuen Podcast hier beim Digitalen Unternehmertum. Heute mit dem Monatsrückblick für September. Wer den Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß, dass es seit dem letzten Monat ein neues Format hier gibt, nämlich den Monatsrückblick, wo ich kuratierte News oder Fachbeiträge hier mit euch teilen möchte. Und in dieser Episode sind es 12 Themen, 13 URLs, die ich in 7 Kategorien unterteilt habe. Kurz, knackig auf den Punkt gebracht und zum Nachlesen mit allen URLs in den Shownotes und auch hier und da gespickt mit meiner Meinung. Also ich würde vorschlagen, es geht los, volles Haus, was News angeht. Und anfangen möchte ich ja mit den News des Monats, kann man schon so sagen. Amazon beendet Homeoffice ab dem kommenden Jahr. Also ab Januar müssen alle Amazon-Beschäftigten wieder 5 Tage pro Woche ins Büro. Und diese Diskussion ist ja gar nicht neu. Auch bei uns hier in Deutschland immer häufiger, gefühlt zumindest geführt. Der Amazon-Chef Andy Jassy, ich weiß gar nicht genau, wie er ausgesprochen wird, begründet die Rückkehr ins Büro mit der Effizienz und dem Zusammenhalt der Teams. Die aktuelle Regelung bei Amazon war bis dato, dass die Beschäftigten 2 Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten durften. In speziellen Fällen wie Krankheit eines Kindes oder auch bestimmte Aufgaben wird es auch zukünftig gelegentliches Homeoffice geben, wie es heißt. Das führt natürlich dazu, dass Änderungen am Arbeitsplatz vorgenommen werden müssen wieder, denn es gab freie Platzwahl. Jetzt gibt es dann bald wieder in Seattle und Arlington feste Arbeitsplätze und nicht mehr Schreibtischbuchungen quasi. Was die Pandemie bzw. die Rückkehr anbelangt, seit 2023, also Februar 2023, um es genau zu sagen, gibt es bereits eine Präsenzpflicht an 3 Tagen pro Woche bei Amazon. Auch das ist anders gewesen als bei vielen anderen Unternehmen. Und Technikkonzerne wie Apple haben das auch schon seit einiger Zeit, die 3 Tages Präsenzpflicht im Büro eingeführt. Und ja, die Debatte über Homeoffice ist bei uns in Deutschland aktuell noch, ich würde es mal so kommunizieren, stabil. So wurde es, glaube ich, auch in der Quelle auf tagesschau.de entsprechend benannt. Ich gehe davon aus, dass das nicht mehr so stabil ist. Das, was ich höre, mitbekomme, gehen immer mehr Unternehmen zurück zur Präsenzpflicht, wenngleich nicht 100%, so wie Amazon. Aber hier gibt es meines Erachtens bzw. meine subjektive Meinung ist, dass es hier eine Tendenz wieder mehr Richtung Präsenz gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere Unternehmen hier auf einen ähnlichen Zug aufspringen wird. Wir bei uns, bei PageRangers beispielsweise, haben auch eine Präsenzpflicht an mindestens 3 Tagen in der Woche. Hängt noch ein bisschen von der Entfernung ab, wie weit man pendeln muss. Also bis zu 2 Homeoffice-Tage in der Woche sind möglich. Da fahren wir gut mit, weil wir a. ein kleines Unternehmen sind, b. es sehr zielführend ist, die kurze, enge Kommunikation, der direkte Weg, nicht irgendwie per Slack warten, bis der Kollege vielleicht frei ist, aus dem Meeting zurück ist, auch mal eben so die spontanen Dinge, das ist einfach wichtig, um ja nicht nur flexibel zu bleiben, sondern auch ja den Service zu bieten, den wir nun mal bieten. Und gleiches gilt natürlich auch für neue Kollegen, wenn sie eingearbeitet werden und. Also da habe ich auch schon einiges drüber gesagt, wie das bei uns läuft. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, der Bund plant steuerliche Anreize für Elektroautos als Dienstwagen. Die Diskussion, oder wir wissen alle um die Probleme der Autobauer aktuell. Und es gibt einen Gesetzentwurf, der deutschen Presseagentur vorliegt. Und dort heißt es, dass die Bundesregierung sich ein Ziel gesetzt hat, die Elektromobilität in Deutschland weiter voranzubringen. Nachdem die Umweltprämie quasi gestrichen wurde, ist der Absatz von Elektroautos nahezu eingebrochen. Und da muss, glaube ich, und das ist auch der Grund dann für diesen Gesetzentwurf, wieder mehr Schwung rein. Unternehmen sollen rückwirkend zum 1. Juli 2024 eine Sonderabschreibung für neu zugelassene vollelektrische und vergleichbare Null-Emissionsfahrzeuge erhalten bzw. soll es eingeführt werden. Die Dienstwagenbesteuerung soll zudem für E-Autos von dem Bruttolistenpreis 70.000 aktuell auf 95.000 angehoben werden. Das heißt, wer unter dieser Range dann von 95.000 Euro Bruttolistenpreis kommt, ein vollelektrisches Auto fährt, kann dieses mit 0,25% versteuern anstelle von 0,5 beziehungsweise bei einem klassischen Verbrenner der klassischen 1% Regelung. Die Neuregelung umfasse ausschließlich neu angeschaffte rein elektrische betriebene Fahrzeuge und sie soll für den Anschaffungszeitraum von Juli 24 bis Dezember 28 zunächst befristet eingeführt werden. Den Link, wie alle anderen Links auch, findet ihr in den Shownotes, das war in der Wirtschaftswoche nachzulesen. Und kommen wir nun zur Kategorie künstliche Intelligenz. Und eine ganz wichtige Fragestellung, die das T3N-Magazin aufgenommen hat, ist, wer haftet eigentlich, wenn die KI Fehler macht? Und das ist ja gar nicht so von der Hand zu weisen, denn wir wissen alle, generative KI oder Large Language Models sind keine Wissensmodelle, sondern Sprachmodelle, die auf Statistik basieren bzw. eine Aneinanderreihung von Wörtern auf Wahrscheinlichkeiten beruhen. Das heißt, das sogenannte Halluzinieren ist nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern tritt regelmäßig ein. Und wer hier fahrlässig handelt, sich darauf zu 100% verlässt, der läuft eben Gefahr, dass auch Fehler quasi kommuniziert werden und Folgen haben können. Und da natürlich KI-Anwendungen zunehmend in Unternehmen auch genutzt werden, sind natürlich Risiken vorhanden, insbesondere auch in Bezug auf Datenschutz und insgesamt Fehleranfälligkeit. Denn, ich habe es gesagt, KI kann Fehler machen, es können interne, aber auch externe Schäden dadurch verursacht werden, Vermögensschäden, Verletzungen von Rechten oder Sachschäden. Beispielsweise, auch das wird immer häufiger debattiert, es gibt auch Studien in den USA, wenn beispielsweise ein Rechtsanwalt KI zur Erstellung von Schriftsätzen verwendet und die KI erfindet dann teilweise Urteile, halluziniert, Fundstellen, was natürlich zu rechtlichen Konsequenzen führen kann. Und das ist nur ein Beispiel, da gibt es mehrere, auch was Daten, Zahlen, Daten, Fakten angeht, kann es natürlich hier große Fehlerquellen geben. Und da stellt sich natürlich die Haftungsfrage, und ganz klar ist, dass Unternehmen für Schäden haften, die durch Nutzung von KI entstanden ist. Genauso wie ohne KI trägt das Unternehmen die Verantwortung. Und eine Befreiung der Haftung durch Nutzung von KI ist hier aktuell nicht möglich. Und in dem Artikel auch von T3N gibt es auch noch so ein paar Handlungsempfehlungen für Unternehmen. Ich habe mal 4 rausgesucht, die ich kurz mit euch besprechen möchte. Die findet ihr, wie gesagt, auch ausführlicher dann nochmal in den Shownotes. Also zum einen gilt es, die Risiken zu analysieren. Ja, also vor Nutzung von KI, gerade was Datenschutz angeht, unsichere Daten, auch der Transfer an unsichere Drittstaaten sollte immer überprüft werden, auch inwieweit KI rein vom Prozess her auch 1:1 verwendet werden darf. Also da sollte man Richtlinien aufsetzen. Dann Gleiches gilt natürlich auch für die KI-Ergebnisse, die sollte man prüfen. Und wenn es darum geht, die Nutzung von KI zu verwenden, dann ist es sinnvoll, auch vertragliche Absicherung hier zu treffen, damit man hier auf der sicheren Seite ist und genauso auch was Versicherungen angeht, betriebshaftlich, Cyberversicherung, die Risiken aus der Nutzung von KI entsprechend abdecken können. Also das lest mal durch, betrifft bestimmt viele Unternehmen, die eben mit KI zu tun haben. Das nächste Thema, auch aus der Rubrik Künstliche Intelligenz. KI treibt die Leistung der Rechenzentren und damit Strom- und Wasserverbrauch der Konzerne in die Höhe. Ein US-Team versucht das mal zu quantifizieren. Ich finde ganz spannende Ergebnisse, die natürlich nicht eins zu eins auf uns zu projizieren sind, aber das Grundproblem sicherlich schon. Also der Stromverbrauch von ChatGPT. Eine 100-Wörter-Mail mit ChatGPT benötigt 0,14 Kilowattstunden, was vergleichbar mit dem Stromverbrauch von 14 LEDs für eine Stunde ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es wird aber noch deutlicher. Der Wasserverbrauch zur Kühlung der Server, die letztendlich ja für die künstliche Intelligenz, für die Rechenleistung verwendet werden, gilt, eine 100-Wörter-E-Mail oder Mail erfordert 518 Milliliter Wasser. Und wenn 10% der US-Erwerbstätigen wöchentlich eine Mail von ChatGPT schreiben lassen, entsteht ein Stromverbrauch von 121.000 Megawattstunden, ein Wasserverbrauch von 435 Millionen Liter pro Jahr. Das ist das eine. Dann kommt das Training der KI-Modelle. Auch das ist ja richtig teuer. Das sieht man auch in OpenAI. Das Training von ChatGPT, nicht von ChatGPT, von GPT-3, das ist das Sprachmodell hinter, benötigte 700.000 Liter Wasser. Das Training von Metas Llama 3 verbrauchte 22 Millionen Liter Wasser. Und die zukünftige Entwicklung sieht natürlich ähnlich aus. Für das Training von Nachfolgemodellen Llama 3 wird eine Verzehnfachung der Rechenleistung erwartet. Und Googles Rechenzentrum benötigt wegen KI 17% mehr Strom als im Vergleichsjahr zuvor. Microsofts Stromverbrauch hat sich von 20 bis 2023 mehr als verdoppelt. Und was Nachhaltigkeit angeht, ist das natürlich die eine Geschichte. Microsoft beispielsweise setzt zu 98% auf Ökostrom und verhandelt auch über die Wiederinbetriebnahme eines Atomreaktors, um den steigenden Energiebedarf zu decken. Also bei all den Themen, all den Vorteilen, was KI angeht, darf man auf der anderen Seite nicht die Kostenseite vergessen. Auch das Problem, was ja ein OpenAI respektive das dahinterstehende Unternehmen für ChatGPT hat, hier entsprechende Investoren zu finden, die diesen hohen Kostenaufwand entsprechend vorfinanzieren. Das Unternehmen ist defizitär, macht extrem viel Verlust und das wird auch in absehbarer Zukunft wohl so bleiben, weil die 20 Dollar, die die Nutzer hier zahlen oder auch die ein oder andere Unternehmen, ist bei weitem nicht kostendeckend. Also das ist ein Riesenproblem und das ja, wird spannend sein, weiter zu beobachten. Ganz spannend ist, Walmart und Amazon treiben den Wandel im Einzelhandel mit KI voran. Ein Artikel, den ich bei Artificial Intelligence News gelesen habe, beide Unternehmen nutzen KI, um neue Kundenerlebnisse und eine ja, betriebliche Effizienz quasi zu erlangen. Walmart verbindet digitale und physische Einkaufserlebnisse, während Amazon seine Abläufe durch Automatisierung mithilfe von KI optimiert. Also ein Beispiel, Walmart hat über 3000 KI-bezogene Patente eingereicht, 20% davon in den letzten 3 Jahren, was auf eine schnelle Entwicklung der KI-Fähigkeit hinweisen sollte. Amazon hat über 9000 Patente eingereicht, die Hälfte davon im gleichen Zeitraum und zeigt damit ja die Führungsposition in KI-getriebene Einzelhandelsinnovation. Also die Patente beziehen sich alle auf das Einzelhandelsthema, das muss man hier nochmal sagen. Und Walmart setzt KI-Lösungen wie die Produkterkennung im Laden ein und macht auch Fortschritte bei Augmented Reality-Anwendungen wie virtuelle Anproben, intelligente Lagerhaltung, bildbasierte Transaktionen und so weiter und so fort. Amazon hebt sich durch den umfangreichen Einsatz von KI in der Kundenpersonalisierung und autonomen Systemen hervor und treibt die Effizienz hier entsprechend, was Datenverwaltung und Nutzung entsprechend angeht, weiter voran. Zudem entwickelt Walmart auch eigene intelligente Sprachassistenten, um ein nahtloses und sicheres Einkaufserlebnis zu bieten. Also nicht nur die reine Produkt- und Konsumentenseite, sondern auch was Sicherheitsaspekte angeht. Also gibt es eine ganze Menge. Den Artikel solltet ihr euch einfach mal durchlesen. Da gibt es ganz viele innovative Dinge. Beide Unternehmen versuchen hier natürlich durch Innovation getrieben die Marktposition zu stärken und ein Modell auch für die Zukunft des Einzelhandels quasi zu entwickeln. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber wer nicht testet, wer nicht innoviert, der wird natürlich auch auf der Strecke bleiben. Und es wird spannend sein, wie Kundenbindungsprogramme, Lieferantenketten, betriebliche Skalierbarkeit in diesem gesamten Kontext rund um KI sich weiterentwickeln werden. Eine weitere News, spannend, Snapchat plant Gesichter von Nutzern in Werbung zu verwenden. Und beispielsweise behält sich Snapchat eben vor, KI-generierte Selfies von Nutzern in der Werbung zu verwenden. Und Nutzer, die mein Selfie-Funktion bei Snapchat verwenden, können ihre Bilder in der eigenen Werbeanzeige, wenn man so will, personalisiert sogar sehen. Und laut amerikanischen Nutzungsbedingungen können diese KI-Bilder auch ohne direkte Zustimmung verwendet werden. Also das wird bei uns in Europa, in Deutschland, denke ich mal, nicht funktionieren, aber immer wieder spannend, um solche neue innovativen Ansätze sich einmal anzuschauen. Gerade personalisierte Anzeigen kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Unklar bleibt, wie viel Zugriff Werbepartner auf Snapchat-Daten haben, das nutzen. Und ein Sprecher von Snapchat bestätigte das Vorhaben und es gibt entsprechende Werbedeals, wo das getestet wird. Also wer sich das anschauen kann, sollte sich den Link einfach mal anschauen. Kommen wir in die Rubrik E-Commerce. Und jetzt wird es spannend wie lustig zugleich, wie ich finde. Auch das T3N-Magazin titelt Bye Bye Stau. Amazon nutzt Frankfurter Straßenbahnen für die Paketzustellung. Ein Irrsinn, allein dieser Glaube, wie das funktionieren kann. Wir haben in der Vergangenheit von Same-Day-Delivery, wir haben von Drohnenlieferungen gesprochen, aber von Straßenbahnen war hier noch nicht die Rede. Und Amazon testet in Frankfurt eben genau die Paketzustellung als Alternative zur herkömmlichen LKW-Zulieferung. Und die Pakete werden dann im Logistikzentrum Raunheim per LKW zu einer Straßenbahnhaltestelle am Frankfurter Stadtrand transportiert und von dort aus bringt eine Straßenbahn die Pakete in Richtung Innenstadt, wo sie dann mit elektrischen Lastenrädern zu den Empfängern gebracht werden. Also eine nachhaltige Geschichte, auch die letzte Meile, wie man so schön sagt, dann mit Lastenrädern umzusetzen. Bin ich mal gespannt, wie gut dieses Pilotprojekt funktioniert. Denn das Projekt ist Teil eines Forschungsprojektes der Frankfurter Universität in Zusammenarbeit mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main, VGF. Und Amazon plant in den kommenden Jahren über 400 Millionen Euro in solche nachhaltigen Logistiklösungen in Deutschland zu investieren. Also nicht nur ein kleines Testprojekt, sondern die Vision ist schon größer. Und wenn das entsprechend funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass das auch für andere Länder bzw. weitere Städte auch innerhalb Deutschlands durchaus eine Alternative darstellt. Dann ein Thema, was ich als sehr relevant erachte. Und zwar die Finanzminister der Länder nehmen Temu und Shein ins Visier. Es geht um Steuertricks, Plagiate, die hier entsprechend genutzt werden. Alleine Temu greift in Deutschland auf rund 33 Millionen Nutzer mittlerweile zu. EU-weit sollen es um die 70 bis 80 Millionen sogar sein. Und um da ein besseres Verständnis für zu bekommen, der Temu-Mutterkonzern, die PDD Holding, hat den Nettogewinn um 144% auf 32 Milliarden Yuan gesteigert. Das entspricht rund 4 Milliarden Euro. Der Umsatz klettert gegenüber dem Vorjahresquartal um 98% auf fast 100 Milliarden Yuan. Und egal ob Mode, Elektronik, Küchenutensilien, die Shoppingportale ködern die Nutzer mit niedrigen Preisen. Und wir wissen alle, dass das nicht so richtig mit rechten Dingen zugehen kann. Da wird viel diskutiert über Steuersparmodelle, auch Zoll und so weiter. Es gibt halt hier und da wohl rechtliche Schlupflöcher, gerade was die 150 Euro Zollfreigrenze angeht. Die asiatischen Online-Plattformen nutzen vor allem Luftfracht und bei Bestellungen aus Nicht-EU-Ländern müssen für Pakete mit einem Warenwert von unter 150 Euro bei der Einfuhr keine Gebühren bezahlt werden. Ihnen wird vorgeworfen, dass viele Sendungen falsch deklariert worden seien, um die 150-Euro-Grenze einzuhalten. Während europäische Unternehmen hier Steuern zahlen, Zollgebühren, das Lieferkettengesetz ordentlich beachten, drücken sich scheinbar Temu und Shein systematisch davor. Und hier braucht es eine schnelle Anpassung des Zollrechts. Auch müssen bestehende Regeln, glaube ich, nochmal zumindest überdacht werden. Also ein ganz spannendes wie wichtiges Thema. Das geht bis dahin, dass ich im Podcast, in einem anderen Podcast gehört habe, dass man auch Retourenadressen zwar auf das Paket oder in die Sendung reinlegt, aber die Adressen gar nicht existent sind, ob das alles stimmt. Aber es gibt viele Indizien, dass da nochmal nachjustiert werden muss. Und ich habe drei Quellen zu dem Thema. Einmal T3N, Exciting Commerce. Und nochmal, was die Aktie von Temu angeht, auch nochmal von T3N, so ist es richtig. Also schaut euch das an, wenn euch das Thema interessiert. Die Links gibt es in den Shownotes. Kommen wir zur Autoindustrie. VW, China als Nabel der Welt für die Autowelt oder Autobranche. Das ist so. Bis zu 30.000 Arbeitsplätze will VW einsparen, weil der Absatz extrem in die Knie gegangen ist. Und jetzt gibt es natürlich auf der einen Seite VW, wo der Einfluss des Staates auch noch gegeben ist. VW 20% Aktienbesitz ist hier der Staat in Besitz. Das führt dazu, zu einer Meinung, dass das eine sehr toxische Aktie auch der Landesregierung ist. Die Mehrheit im Aufsichtsrat ist vorhanden. Es gibt verkrustete Strukturen. Und Experten sind der Auffassung, dass das auf der einen Seite jetzt diese Krise eine Chance für eine Trendwende ist. Aber die könnte laut Experten auch nur dann gelingen, wenn Niedersachsen aus der Gesellschafterstruktur rausgeht und dem Unternehmen erlaubt, auch wie ein marktwirtschaftliches Unternehmen mehr vorgehen zu können. Und man hat hier Fehler gemacht auf unterschiedlicher Ebene, vielleicht zu sehr auf China gesetzt, auch wenn China ein ganz wichtiger Zulieferer ist. Und hier gibt es also einige Dinge, die da, ja, das wissen wir auch, gerade zu rücken sind, nicht nur bei VW, sondern insgesamt. Wir haben eben schon gehört, dass die Bundesregierung auch hier Unterstützung noch leisten will. Also die in der Welt habe ich den Artikel gefunden, sehr spannend, solltet ihr euch mal durchlesen. Dann habe ich die Rubrik Bank, Bankensektor, und zwar die Probleme der Genossenschaftsbanken. Jede zweite Genossenschaftsbank ist offen für Zusammenschlüsse, weil es wohl an Personal fehlt. 54% der Volks- und Raiffeisenbanken sind demnach für Fusionen offen. Eben wegen Fachkräftemangel. 18 Fusionen sind für das laufende Jahr bereits geplant und größere Banken sind hier ebenfalls offen und zum Teil auch kleinere Banken schon miteinander verschmolzen. Ein Beispiel für eine große Fusion, die BBB Bank oder die B-Bank aus Karlsruhe plant eine Verschmelzung mit der PSD Bank Berlin-Brandenburg. Und zusammen hätte man eine Bilanzsumme von 21 Milliarden Euro und würde 2025 die größte Genossenschaftsbank mit Privatkundengeschäft in Deutschland sein. Also hier gibt es ganz viel Bewegung, auch hausgemacht. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht nur der Fachkräftemangel ist. Man ist als Bank vielleicht auch nicht mehr so attraktiv. Man innoviert nicht so, wie das vielleicht andere Unternehmen im Finance-Bereich machen. Also da gibt es, glaube ich, viele Gründe, nicht nur den Fachkräftemangel als solches, sondern da gibt es ganz viele hausgemachte Dinge. Schaut euch das mal an, bei MSN gibt es den Artikel dazu. Dann das Thema Gesundheit, die nächste Kategorie. Die EU hat scheinbar nichts aus Corona gelernt, titelt die Wirtschaftswoche. Und zwar nicht Corona, sondern die Affenpocken, Moneypox, wie man so schön sagt, sind eine seltene Krankheit, die durch das Mpox-Virus verursacht wird. Hauptsymptome sind Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Erschöpfung, Hautausschlag. Und es gibt über 25.000 Mpox-Fälle und über 700 Todesfälle in 23, vor allem im Kongo und in Flüchtlingslagern. Die WHO rief die höchste Alarmstufe wegen der Mpox-Variante aus. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Ausbreitungsgefahr in Europa als gering eingeschätzt wird. Das war damals bei Corona auch noch, ja, als es hieß, es besteht keine Gefahr bei uns hier in Deutschland, dass der Virus eine Pandemie ausbrechen könnte. Dennoch ist die neue Variante des Mpox-Virus durchaus besorgniserregend. Auch Frauen, Kinder sind betroffen. Tödlichere Verläufe als vorherige Varianten sind verzeichnet worden. Und die WHO und Afrika sammeln 600 Millionen Dollar für ein sechsmonatiges Impfprogramm in 14 Ländern. Auch die EU unterstützt. Ziel ist es, künftige Engpässe zu vermeiden und Impfstoffproduktion in Afrika zu stärken, um die Abhängigkeit von westlichen Ländern zu verringern. Also insgesamt ein Thema, wer sich dafür interessiert, sollte sich die Wirtschaftswoche oder den Link bzw. den Artikel dazu durchlesen. Dann die letzte Rubrik Mittagspause. Ich fand es einfach mal spannend. Die Mittagspausenkultur habe ich es mal zusammengefasst. Fast zwei Drittel der Deutschen brauchen mittags etwas zu essen, um den Arbeitstag zu überstehen. Erstmal keine besondere Erkenntnis. 47% der Angestellten verbringen weniger als 30 Minuten ihrer Mittagspause. Nur 2% machen länger als eine Stunde Pause. Auch im Homeoffice essen viele schnell. 37% nehmen ihre Mahlzeit von dem Bildschirm ein. 24% essen zu Hause schneller als am Arbeitsplatz. Und es gibt weitere Studienergebnisse. 50% der Befragten verzichten gelegentlich auf das Mittagessen aufgrund von Zeitmangel, Termindruck oder auch aus Geldmangel. Ein Drittel der Arbeitgeber unterstützt die Mittagsverpflegung finanziell durch Subventionierung von Essensbestellungen, Zuschüsse für Restaurants und so weiter und so fort. Nur 8% der Arbeitgeber bieten eine eigene Kantine, hängt natürlich logischerweise auch von der Unternehmensgröße ab, also ist diese Prozentzahl für mich so gar nichts wert. Welche Unternehmen wurden befragt, kleine, mittlere, große, wie auch immer. Ich glaube, den meisten ist klar, die wenigsten haben eine eigene Kantine. Der steuerfreie Essenszuschuss beträgt aktuell maximal 3,10 Euro pro Tag, was inflationsbereinigt einen realen Wertverlust von 23% darstellt. Wenngleich wir heute erfahren haben, dass die Inflationsrate europaweit erstmalig seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren unter die 2% gerutscht ist. Also vielleicht ist das Ganze so ein bisschen dann noch zu relativieren. Egal, wer Interesse mal an diesem Thema hat, mit die Mittagspausenkultur, der sollte sich den Link im Manager-Magazin einfach mal durchlesen. So, das waren die News für diesen Monat. Ich hoffe, ihr konntet mit den News was anfangen, die Themen, die ich ausgewählt habe. Ich freue mich über Feedback, gerade für das neue Format podcast@digitales-unternehmertum.de oder aber auch gerne digitales-unternehmertum.de/feedback. Sprecht mir eine Sprachnachricht ein, egal von wo aus, vom Handy, vom Rechner. Ich freue mich über jedes Feedback, denn dann kann ich quasi an diesem Format weiter feinjustieren und freue mich auf den nächsten Monatsrückblick. So, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Bleibt gesund.